Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von
Jetzt wird's ernst.
Mein Name ist Eugene Ernst.
Mein Name
ist
Dorothea Ernst.
Mit dem heutigen Thema Rollen, die man nicht los wird. Also im Sinne von, man hat ja im Kindesalter wird man quasi einer Rolle zugeteilt. Also ich war zum Beispiel immer das uranstrengende Kind, falls ich das nicht schon
einmal... Bist du ja heute noch in deiner Familie.
Ich hab gewusst, dass das so kommt. Und genau darüber wollen wir reden, weil jeder von uns wurde schon einmal einer Rolle zugewiesen und im Alter verändert sich das. Aber man sitzt dann am Weihnachtstisch oder an irgendeinem Tisch mit Freunden oder Familie oder Bekannten, ja, und man wird diese Rolle nicht los. Und jetzt, Dora, welche Rolle war deine allererste Rolle, die du bekommen hast? Welche musstest du spielen?
Superstar.
Oder welche?
Nein, also... Wenn man, allererste Rolle, das startet ja eigentlich in der Familie, ne? Dass man da schon irgendwie ein bisschen eine Rolle zugeteilt bekommt. Und das war bei mir immer so die Sensible, das graue Mäuschen, die Ruhige, die eh nie was sagt, die alles runterschluckt. Ja.
Das hast du mal gesagt, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja,
so.
Ja. Und
wunder dich nicht, wenn meine Familie das sagt. Ja, und ich so,
ja, okay. Es ist immer so spannend, weil wenn du dann deine Freunde fragst, so, wo würden sie dich so ein bisschen zuordnen, ja, dann ist so... Graues Mäuschen, du, ruhig, du.
Runterschlucken.
Also das war dann eher so komplett konträr und da habe ich dann irgendwie schon auch gewusst, okay, ich glaube, man nimmt halt dann irgendwann im Laufe dieser Zeit diese Rolle auch an.
Ja, aber was mich interessieren würde, wie kam es dazu, dass du diese Rolle bekommen hast?
Das frage ich mich auch.
Naja, aber wie kam es wirklich dazu? Bist du eingeschüchtert worden? Weißt du, was ich meine?
Ich vermute, dass es sicherlich durch Erlebnisse, die man irgendwie gehabt hat mit der Familie, dass sich das so entwickelt hat dann. Ja. Aus Angst hast du halt nichts mehr gesagt, hast das runtergeschluckt, ja, hast dich zurückgezogen. Also ich glaube, dass da sehr viele Emotionen mitspielen auch, ja, Gefühle, die du dann halt einfach auch unterdrückst. Also ich kann es nur jetzt für mich, ich glaube, dass ich schon ein sehr offenes, lebensfrohes Kind war. Nur nicht daheim. Nein, aber ich glaube, dass das halt irgendwie schon auch, so wie du sagst, also Erfahrungen prägen dich. Und irgendwann traust du dann dich nicht mehr, etwas zu sagen, zu machen, weil du Angst davor hast, wie die Reaktion ist, ja. Und so kriegst du halt wahrscheinlich dann auch irgendwie deine Rolle zugeteilt.
Das bist ja heute noch quasi.
Was? So ein graues Mäuschen,
ja,
die nichts zusammenbringt.
Zurückgezogen,
und,
die Angefressene und das Ganze. Also
Die sensible,
vor allem die sensible. Ich meine, dass du sensibel bist, das ist klar.
Aber dass ich auch diejenige bin, die sich zum Tisch setzen möchte und über die Probleme oder über die Dinge reden möchte, das sieht halt dann aus der Familie keiner.
Naja, ja. Das
fast ist, keiner,
du bist
so.
Halt, das wurde dir halt dann so zugewiesen, genauso wie mir damals zugewiesen worden bin. Dass ich die Anstrengende bin, die nicht still sitzen konnte, ja, die immer einen Streit hervorgerufen hat.
Aber weißt du, ich glaube trotzdem auch, wenn ich so darüber nachdenke in Kindesalter, ich hatte eine Großtante, eine recht coole Frau eigentlich, wenn ich so rückblicke. Ja. Sie war total so chaotisch, lebensfroh, hat viel gelacht, hat dich total bestätigt und alles. Aber war halt natürlich auf ihre Art und Weise ein bisschen anstrengend für meine Familie. Und dadurch war das dann immer so ein, oh, bitte, sei ruhig, immer diese Kommentare, ja, diese anstrengende Tante war sie immer, ja.
Und wir hätten uns super mit ihr verstanden.
Ja, ganz sicher. Sie war cool, sie war wirklich cool. Und du nimmst das als Kind natürlich an, das, was halt Erwachsene zu jemandem auch sagen, wie sie diesen Menschen behandeln, weil du sie auch nicht anders kennst. Mhm. Ja. Und rückblickend betrachtet finde ich eigentlich, dass sie wirklich arm dran war. Ja, diesen Stempel, diese anstrengende Frau quasi. Ja.
Ich finde das eh total interessant, weil ich glaube, das ist in jeder Familie oder in jeder sozialen Gesellschaft, wo du drinnen bist, so ähnlich, weil ich habe das ja auch bekommen in meiner Familie, dass ich quasi das anstrengende Kind bin oder war. Und das will ich gar nicht leugnen, ja, dass ich das war. Ja.
Aber ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass vielleicht auch, weil du vielleicht für deine Eltern anstrengend warst oder für deine Geschwister, dass sich das halt dann so
natürlich,
das durchgesetzt
ist,
hat.
Du, erst letztens glaube ich, war eh Weihnachten, hat meine Nichte gesagt, ja, aber so anstrengend wie die Genie, die war ich nicht. Ja. Und ich denke mir so, woher weißt du das? Du bist viel jünger als ich, du hast das gar nicht mitbekommen. Ja. Aber da merkst du, wie das so die Runde gemacht hat. Meine älteste Schwester, ja, die war schon lang außer Haus, wie ich in dieses Alter von Anstrengung gekommen bin.
Du meinst
ja.
Pubertät auch?
Nein, ich war vor der Pubertät anstrengend. Okay. In der Pubertät hat sich dann gelegt, witzigerweise. Wenn du mit meinen Eltern redest, war das so. Ja? Vielleicht, weil ich weg war. Ich weiß es nicht. Ja? Aber vor der Pubertät einfach war ich sehr anstrengend. Wie gesagt, ich war ein sehr hyperaktives Kind. Ja? Wahrscheinlich war ich extrem unterfordert, weil erst wo der Sport gekommen ist, war ich eigentlich, konnte man mich nehmen in dem Sinne. Ich hatte einfach zu viel Energie, ja, und ich habe auch in mehreren Folgen darüber gesprochen, was da eigentlich der Grund dafür war. Aber nichtsdestotrotz wurde ich als anstrengend und sehr lebhaft bezeichnet und den Stempel so bekommen. Und viele, die das eigentlich gar nicht hätten mitbekommen können, ja, haben mir diesen Stempel gegeben, in mir nach wie vor. Und jetzt bin ich 34, sitze am Weihnachtstisch und alle sagen, ja, die Genie war so anstrengend. Das war die anstrengendste Person.
Aber hey, hallo.
Und ich werde immer in diese Rolle. Und du kennst unsere Gespräche danach. Ja. Ich habe schon mal gesagt, Herrs, bitte. Ja, man kann sich auch verändern. Ja, dass ja. Das so war, ist so. Aber dass ich jetzt nicht mehr die Person bin, die vor 30 Jahren...
Aber ich glaube, du und deine Cousine haben so diesen extremen Stempel immer so abbekommen.
Ja, extrem.
Womit ich zum Beispiel überhaupt nicht übereinstimmen kann, muss ich ehrlich sagen, das habe ich dir auch schon öfters gesagt, dass ich deine Cousine nicht in die Rolle geben kann, in die jeder erzählt, dass sie ist, ja, wo ich sage, mit dem kann ich nicht übereinstimmen, weil ich sie ganz anders kennengelernt habe. Ja.
Ich genauso, weil ich sehr viel Zeit einfach.
Und das sind 9 Jahre jetzt schon her.
Ja, naja, das stimmt eh. Aber also, das ist, weil ich habe die meiste Zeit mit meiner Cousine verbracht, wir sind ja nicht weit auseinander. Und jeder andere hat eigentlich nicht so viel Zeit mit ihr verbracht. Ja, also niemand kennt sie halt wirklich, ja. Und das finde ich einfach auch wahnsinnig schade, weil ich halt nie wirklich da mitreden konnte, ja, und auch nicht der Meinung war. Ja.
Aber eigentlich auch stark von dir, sage ich, dass du dich da jetzt nicht beeinflussen hast lassen.
Ja, weil ich auch ein Mensch bin, der den Menschen so nimmt, wie er ist und nicht wie andere sagen, dass er ist. Mhm. Ja. Du kriegst verschiedene Stempel im Leben, ja, und du wirst die wahrscheinlich nie wieder los, weil du immer... Man redet immer gerne in der Vergangenheit, weil das war ja so eine schöne Zeit und bla bla bla. Und viele erinnern sich halt dann an die Zeit, wo du halt so anstrengend warst oder das graue Mäuschen warst, und den Stempel wirst du schwer wieder los. Ja, weil der ist dir einmal gegeben worden, das ist wie ein Spitzname. Das kriegst du nicht mehr los. Also vor allem in dieser Gesellschaft. Ja.
Ja.
Da gibt es ja mehrere. Ich war ja dann auch noch im Eishockey-Verein. Ja, also ich habe Eishockey gespielt viele, viele Jahre, und ich habe auch den, eher würde ich bezeichnen, es gab schlimmere Rollen, die zu jemandem zugewiesen worden sind. Ich war eher diejenige, die, wie soll ich sagen, einer der Jüngsten, also ein Küken, mehr oder weniger, die auf die man aufpassen hat müssen, quasi. Ja, und die nie eine Autorität hatte, ja, weil ich war einer der Jüngsten und es gab Ältere, und ich war immer das Küken quasi und habe somit keinen Respekt von den anderen bekommen. Und das ist lustig, weil wenn ich mich jetzt mit meinen alten Eishockey-Kolleginnen treffe, ja, ist das so, normalerweise bin ich total selbstbewusst, dreht auf, ja, und dann bist du dort und die sind alle viel älter und du hast ein halbes Leben mit denen verbracht, und ich habe ja auch schon was erreicht im Leben, aber du fühlst dich dann urklein dort. Ja, weil du einfach so diese Rolle wieder annimmst, verstehst du, was ich meine? Obwohl sie dir schon viel mehr Respekt geben für das, was du geschaffen hast, und das merke ich auch, ja, aber trotzdem falle ich zurück in dieses alte Ich von zwischen, sage ich mal, 13 und 18, ja, wo ich mit denen einfach zusammengespielt habe, oder länger, 21, und du fällst einfach in diese Nicht-Autoritätsperson hinein, die überhaupt nichts zu sagen hat eigentlich. Obwohl es eigentlich das Gegenteil ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiß schon.
Manchmal gibst du es dir auch selber.
Findest du, dass es schaffbar ist, aus so einer Rolle rauszukommen?
Man muss sich ja mal, glaube ich, bewusst machen, dass das so ist, diese Rolle. Nur wie man es anstellt, habe ich bis dato auch noch nicht wirklich herausgefunden. Man kann das Thema vielleicht nur mal ansprechen, ja, und sagen, ich will das nicht mehr, das ist nicht mehr so. Ja. Bei mir ist es, wenn ich das sage, am Weihnachtstisch oder sowas, ja, dann wird das kurz angenommen, aber beim nächsten Mal wird schon wieder drauf rumgehakt. Aber das jeder hat diese Situation. Mein Vater wird die ganze Zeit gepiesackt.
Ja gut, also, er ist selber schuld. Der steigt schon so
automatisch diese Rolle. Und er nimmt sie auch an. Ich glaube, Fazit ist, glaube ich, einfach annehmen und sagen und drüber lachen. Weil du kannst das nicht verändern, glaube ich.
Mit allen kann man nicht das einfach nur annehmen. Also
oder anders beweisen. Annehmen und anders beweisen, dass das nicht mehr so ist. Du machst das super. Ja.
Zum Beispiel in meiner Familie war ich halt auch immer, abgesehen davon, dass ich mir selber dieses schwarze Schaf immer zugewiesen habe, aber rein auch optisch, weil ich halt immer die dunkle Haare gehabt habe, dunkle Augen, eher einen dunkleren Ton von der Haut gegenüber meinen Geschwistern. Meine Geschwister waren alle blauäugig, blond, helle Haut. Und ich war halt immer so dieses Anhängsel, wenn wir irgendwo waren, ja, dann wurden alle begrüßt und bei mir war das dann immer so, und Sie sind die Freundin? Und ich so, na, ich bin auch die Tochter. Also ich bin echt immer so aus der Reihe gefallen. Ja. Ich fand sie irgendwie eher amüsant und ich muss ehrlich zugeben, ich war auch ein bisschen stolz drauf, dass ich anders war ein bisschen als meine Geschwister, dass ich da ein bisschen aus der Rolle gefallen bin.
Du fragst dich ja heute noch, ob du...
Dieser kleine Wunsch immer so, vielleicht habe ich ja doch andere Eltern. Jetzt nicht wegen meinen Eltern, sondern einfach, ich fand das immer so cool, ich wollte immer zweisprachig aufwachsen. Ja? Das war einer meiner größten Wünsche, aber das bin ich halt nicht.
Naja, aber du, ich wurde einmal als Freund meiner Mutter bezeichnet, also schlimmer geht's gar nicht mehr. Also der junge Freund von dieser Dame
du
da.
War bei deinem Vater, wie ich mit deinem Vater mal unterwegs war, auch nicht so, ja?
War das bei meinem Vater?
Das war mit deinem Vater, da waren wir geschäftlich unterwegs und ja, da kam
hast
dann irgendwie
erzählt?
Auch.
Ich doch, hab da, nein, das war mit einem Bekannten von uns. Glaube ich, war das nicht mit meinem Vater.
Nein, das war damals, wie ich mit ihm gearbeitet habe.
Lustig, oh,
lustig,
okay.
Einfach. Wir haben uns abgehauen. Das heißt, ich habe gedacht, nein, bitte nicht. Nicht mehr Schwiegervater.
Weißt du, das Schlimme war, in dem Moment, wo die Leute gedacht haben, dass ich der Freund bin meiner Mutter, das war die Zeit, da war ich vielleicht 16, 17, da habe ich noch so teils daheim gewohnt und so, vor Schweden oder nach Schweden, ich weiß es nicht mehr. Und meine Mutter hat immer meine Hand genommen und wir sind ausgestiegen. Meine Mutter und ich haben eigentlich immer, ich habe immer mehr Bezug gehabt zu meiner Mutter. Also wenn ich ins Bett gekrochen bin, dann bin ich immer bei der Mama gelegen. Also ich war immer Mama-Kind, ja. Und das war für uns einfach total normal, dass wir uns einfach die Hand nehmen, ja, und so halt dann die Straße raufgehen, ja. Und die Leute haben uns angestarrt und ich habe gedacht, was
für dich war es halt normal.
Für mich war es normal, aber was tun die jetzt so starr die ganze Zeit, ja? Bis halt meine Mutter gehört hat, ja, der junge Bub und das Ganze, ja. Also es war sehr, sehr, sehr amüsant, ja. Also da habe ich auch eine Rolle zugewiesen bekommen, ja. Also nichtsdestotrotz.
Aber du bist jetzt los, jetzt halt hältst du die Hand der Kinder. Ja. Nicht einmal mehr meine.
Boah, das stimmt gar nicht.
Naja, wann kommen wir dazu?
Ja,
das stimmt. Muss man ehrlich gestehen. Also, ja, ich weiß nicht. Also, ich denke mir, es ist sicherlich irgendwie schaffbar, aus solchen Rollen auszubrechen, rauszukommen.
Aber welche Rolle hast du dann... Schulzeit. Schulzeit war ja auch so eine Zeit, wo man gewisse, vor allem prägsame Rollen zugewiesen bekommen hat, vor allem von MitschülerInnen, die halt dann gesagt haben, ja, die Sportliche, die Dumme oder, weißt du, auch abwertende Sachen mit Mobbing, ja.
Es fällt sehr schnell im Mobbing hinein. Das ist halt, glaube ich, einfach, vor allem gerade in der Schulzeit ist es ein Riesenproblem. Ich glaube, in der Familie ist es mehr was Prägendes. Also Prägendes, dass du vielleicht gehemmt wirst, ein bisschen dich auch zu entfalten, weil du einer gewissen Rolle zugeteilt wirst. Weißt du, was ich meine?
Also ja, das im Sinne musst du früher kennen, dann kannst du raus.
Da ja, aber eigentlich. Wie willst du denn das im Kinderalter, also wenn du 2 Jahre alt bist, ja, wie willst du denn da schon ausbrechen?
Vielen fällt das vielleicht jahrelang gar nicht auf, dass sie diese Rolle bekommen haben.
Mir ist es erst aufgefallen, wie wir uns kennengelernt haben, ja, eigentlich. Eben.
Und vielen fällt das vielleicht gar nicht auf und viele hören vielleicht diesen Podcast und denken drüber nach und denken sich, ah ja, ich bin ja mein Leben lang in dieser Rolle von meiner Familie oder von meinen Freunden gesteckt worden und eigentlich bin ich das nicht. Deshalb verärgert mich das. Somit kann man das sich ja bewusst hinstellen und verändern.
Ein 2-Jähriger wird unseren Podcast hören.
Nein, da geht es nicht um einen 2-Jährigen.
Ich sag nur, wenn ich es jetzt auf mich beziehe, ja, so, wenn du so jung bist, ja, diese stille graue Mäuschen, das immer nur leise ist und nie was sagt und schüchtern, ja, natürlich nimmst du das.
So kenne ich dich nicht.
Dann. Siehst du?
Ja.
Aber diese Rolle habe ich über 18 Jahre gehabt.
Na, du und hast ich hab's schon
sie
länger.
Auch, und ich habe sie auch so angenommen. Ja. Meine größte Angst im Jugendalter oder in meiner Laufbahn von Kind, Jugendalter, waren Menschen. Ich hatte panische Angst vor Menschen. Ich schwör's dir. Das glaubt man kaum. Aber ich konnte mit fremden, neuen Leuten, auch jemanden, den ich kenne, aber nicht so oft sehe zum Beispiel, ich hatte Angst.
Mhm.
Also diese Überwindung mit diesen Menschen dann zu oder reden zu müssen, war für mich, da ist mein Puls hochgeknallt, ja. Es war ganz schlimm.
Aber
ganz,
das hat
ganz
sich
schlimm.
Gott sei Dank verändert, oder?
Das hat sich dann verändert, wie ich ins Ausland gegangen bin, weil ich dort
aber
auf mich
mutig, eigentlich.
Selbst gestellt war. Ja, aber das waren für mich halt immer wichtige Steps. Das ist, sage ich heute noch, diese Herausforderungen sich zu stellen, wo du sagst, da habe ich irgendwie ein ungutes Gefühl, aber jetzt nicht schlecht, sondern es ist so dieses Nervöse, dieses sich trauen. Ja. Und diese Überwindung, damit du dann diese Bestätigung auch bekommst, hey, das geht ja, das ist ja gar nicht so schwer. Oder jeder kennt es vielleicht, Arzt anrufen. Ja. Was sage ich, wie melde ich mich? Ja. Und dann tütet es und dein Herz pocht wie deppert. Nur wegen einem Termin ausmachen, ja. Also, ich weiß nicht, das waren halt einfach schon so, das sind halt so Hindernisse, die man halt einfach auch überwinden muss, ja, um sich selbst zu zeigen oder zu beweisen, hey, es ist gar nicht so dramatisch und wir sind alle nur Menschen, also vor was Angst haben.
Und zu dem Zeitpunkt, wie du dann ins Ausland gegangen bist, hat sich das quasi verändert?
Hat sich für mich schon verändert, weil ich halt natürlich aus meiner Haut raus musste. Es war ein fremdes Land, es war eine andere Sprache, noch dazu.
Mhm.
Wo sich's dann wirklich gelegt hat, eigentlich war, wie ich dann als Flugbegleiterin gearbeitet habe, weil ich da einfach tagtäglich mit vielen fremden Menschen in Kontakt kam und da kam ich ja gar nicht drum rum, als mit denen zu kommunizieren.
Mhm.
Und erst da habe ich diese Angst wirklich abgelegt.
Mhm. Ja, das ist eigentlich eh toll, diesen Schritt zu wagen. Das ist so, ich habe jahrelang gesagt, ich gehe nie auf die Bühne. Ich hatte nur Angst davor, ja. Und im Endeffekt stehe ich auf der Bühne, ja, und mache Shows und singe und rede auch und so, aber trotzdem, es verlangt trotzdem noch einen gewissen Mut immer noch bei mir. Also es ist nicht so einfach. Also viele sagen, sie haben das gar nicht. Die sind nicht nervös oder sowas, aber trotzdem glaube ich, dass mehr als die Hälfte nach wie vor sehr nervös ist, wenn sie vor Leuten reden müssen, ja. Bei mir ist das in der Schulzeit, also wenn wir da zu den Rollen zurückkommen, ja, bei mir war die Rolle in der Schulzeit, ich war immer eine der schlechtesten Schülerinnen.
Mhm.
Immer.
Willkommen im
also
Club.
Wenn beurteilt überhaupt die beste Note von mir war, als nicht beurteilt, ja, weil ich habe einfach kein Interesse daran gehabt. Mhm. Ja. Nicht, weil ich dumm war, sondern weil ich einfach wirklich kein Interesse daran gehabt habe, in der Schule zu sein. Für mich war der Sport einfach viel wichtiger. Ich war dafür immer im Sport. Ich war halt immer die Eishockeyspielerin. Ich hatte immer gewisse Vorteile, weil Eishockey, ja, es gespielt sonst niemand Eishockey. Ja, da war ich in einer Sportschule, da waren wir 5, die Eishockey gespielt haben. Wir haben uns natürlich alle gekannt. Aber davor gab es niemanden, der irgendwie so einen Extremsport gemacht hat. Und deshalb habe ich halt den Stempel bekommen, die Eishockeyspielerin, die sich quasi viel
erlauben kann.
Ja, sie waren schon in einer gewissen Weise sehr stolz und sie waren, sie haben ja gemerkt, dass ich bin ja nicht dumm, ja, sondern ich war einfach nur extrem faul. Also alles, was mit Mathe gewesen ist oder Deutsch, ja, das war, ich meine, bei mir wurde dann erst viel, viel später festgestellt, dass ich Augenprobleme habe. Also ich habe extrem viele Dioptrien und mit 9 Jahren habe ich dann die Brille bekommen, weil ich habe immer diese Ö, Ü, I und das Ganze, das habe ich immer verwechselt und habe extreme Kopfschmerzen bekommen. Und
hast du erzählt, dass du die Punkte nicht gesehen hast?
Ja, ich habe die Punkte nicht gesehen und für mich war alles sehr verschwommen und so. Und das hätte man eigentlich, hätte man es früher erkannt, hätte man es komplett handhaben können. Aber nachdem ich schon 9 war, bin ich dann eine Zeit lang mit Augenklappe, ja, um das Auge zu trainieren, herumgelaufen, um das halt dann auch wieder zu trainieren. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ich war nicht dumm, ja, sondern ich war einfach nur extrem faul. Und
klarzustellen.
Ja, um das klarzustellen. Ja, und ich war aber immer diese sportliche Person. Also ich war immer diese... Also bei uns gibt es ja dieses nicht beim Highschool, also diese Football League oder Baseball League, Basketball League oder sowas, aber ich war immer einer dieser SportlerInnen, ja, die sich halt, ich wurde auch gemobbt in meiner Schulzeit, ja, ich wurde auch, weil ich immer größer war als die Burschen, ja, und ich habe immer diese Rolle gehabt als total soziale Person, vor allem von den Lehrern, weil ich mich eigentlich für die Schwächeren immer eingesetzt habe. Also ich habe nie eine Gruppe gehabt, wo ich dazugehört habe. Waren alle irgendwie, ich konnte mit allen und jenen, aber ich hatte jetzt nicht eine Gruppe, so wie viele das haben, so die Viererklicke, die Fünferklicke oder was weiß ich. Ich war halt immer überall mit dabei, ja, und habe mich halt überall integriert und habe halt dann die Schwächeren eigentlich mehr oder weniger vor denen, quasi, die gemeint haben, sie sind cooler, beschützt, ja. Also hatte ich in der Schulzeit eigentlich diese soziale Rolle angenommen, ja. Und würde auch behaupten, wenn mich jetzt Lehrerinnen sehen, was ich auch vor kurzem erst getan habe, würden die mich nach wie vor in diese Rolle reinstecken, die soziale.
Ich glaube, meine Lehrer würden mich nicht einmal mehr erkennen. Siehst du was? Wer bist du? Ich glaube, für die habe ich nicht einmal existiert in der Klasse damals.
Nein, das stille Mäuschen. Hast du diesen Stempel auch in der Schule gehabt?
Bei den Lehrern glaube ich schon. Aber wie gesagt, ich hatte einfach richtige Angst vor Menschen, also vor erwachsenen Menschen.
Also in der Schulzeit vor den Kindern quasi hattest du keine Angst?
Nein, vor Gleichaltrigen oder so war das überhaupt kein Problem. Aber alle, die älter waren, war also wirklich so, die so eine, ich sage jetzt einmal, eine Autorität für mich irgendwie hatten auch, ja, war furchtbar. Alle, die damals wahrscheinlich älter als 20 waren, waren ja für mich schon alt.
Steinalt. Also, nein, das kenne ich jetzt nicht so, weil ich eigentlich mich eigentlich immer mit den Erwachsenen sehr gut
unterhalten.
Nein, nicht unterhalte, sondern anstrengend war. Ich war da. Ich habe immer auf mich aufmerksam gemacht, sag was so, deshalb war ich so anstrengend. Ja, wie gesagt, meine Eltern hatten eigentlich vor, nach mir noch ein weiteres Kind quasi zu bekommen, also meine Mutter und mein Vater quasi. Das war halt dann nicht so der Fall, weil ich ja die Anstrengende war. Mhm. Ja. Und das lastet auf mir. Meine Schuld, dass kein weiteres Kind da entstanden ist.
Ja, aber schau, weißt du, es ist halt, ich glaube als Kind ist es auch immer schwierig, sich da noch, wie drücke ich das am besten aus? Ich will jetzt ich will nicht sagen, dass du anstrengend bist, überhaupt nicht, sondern ich glaube einfach, du bist hartnäckig in manchen Dingen. Und hartnäckig, zielstrebig, wenn man es jetzt so ausdrückt. Ja, du gibst nicht auf, du lässt nicht locker. Und das ist halt, wenn du das als Kind machst, ist das halt für die Leute anstrengend.
Ja,
und wenn du es aber so betrachtest, wenn du etwas möchtest, gibst du einfach nicht auf. Und das ist ja eigentlich auch wiederum was Positives. Nur als Kind, glaube ich, ist es auch wiederum schwer, das so unter Kontrolle zu haben, dass es nicht ausartet, wenn man es jetzt so betrachtet. Weißt du, was ich meine? Da kommen viel mehr Emotionen zusammen. Als Kind kannst du oft das noch gar nicht kontrollieren. Mhm. Ja. Und jetzt im Alter geht das halt natürlich viel besser, aber wenn ich dich jetzt beobachte, bist du halt einfach hartnäckig, zielstrebig und verfolgst einfach das, was du einfach erreichen oder haben möchtest. Ja? Oder wenn's, auch wenn es in unseren Diskussionen ist. Es ist so, ja. Du bleibst halt voll am Ball dran, bis dieses Problem geklärt ist.
Sag dir das nächste Mal auch in unserer Diskussion, ja, dass du mich gerade total bestätigst, was du sagst. Nein, aber weißt du was, nur dass ich den Faden da nicht verliere. In der früheren Generation, also unsere Elterngeneration, haben sehr gerne diese Rollenbilder verteilt. Mhm. Also du bist so und wenn, ja, und das ist meine Tochter, die ist halt wahnsinnig anstrengend, der macht nur Blödsinn und was für sie. Ja? Mhm. Also jeder hat so seine Kinder und jeder verteilt sie gut. Ich würde aber heute behaupten, dass unsere Kinder, weil wenn unser Jüngster jetzt, ja, der hat ja Tendenzen wie ich, zeitweise, ja, und meine Eltern würden vielleicht sagen, oder die andere Generation, ja, mühsam manchmal, anstrengend, weinerlich und so, ja, aber du zum Beispiel sagst, nein, er ist einfach hartnäckig, er bleibt dran. Wir heben das Positive hervor. Weißt du, was der Charakter eigentlich ist bei ihm? Und er ist wahnsinnig hartnäckig. Ja, wenn
ich kann mich erinnern an diese Diskussion mit dem Ältesten, mit dir gemeinsam. Was war denn da das Problem? Irgendwas wollte er haben oder so?
Ja, der hat nicht locker lassen.
Und er hat nicht locker lassen. Und
dass wir so lachen müssen, ja.
Ich habe euch nur miteinander streiten gehört und er hat gesagt, nein, ich will das aber jetzt. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich ist stark von ihm, weil er bleibt halt voll am Ball, obwohl der du eh schon sagst, nein.
Mich, ja.
Und ich finde das aber so toll, dass sie trotzdem auch
stark bleiben.
Ja, obwohl du vielleicht, ich weiß nicht, ich hätte schon längst aufgeben, glaube ich. Ich hätte dann, in dem Alter hätte ich aufgegeben und hätte den Rückzug, glaube ich, gemacht. Ja?
Nein, ich hätte
und er bleibt
nicht
halt voll standhaft, genau, und du machst das auch. Ja. Und sagt,
noch
nein,
sehr lustig.
Ich möchte das so und ich finde das eigentlich, ist es eine sehr gute Eigenschaft, vielleicht nicht bei allen Dingen, aber im Großen und Ganzen zeigt es ja nur, dass du nicht aufgibst und am Ball bleibst, ja? Dass du dich nicht gleich unterbuttern lässt.
Ja, das stimmt und das glaube ich, war halt in der Generation davor nicht so der Fall, dass man die positiven Dinge hervorgehoben hat, sondern man hatte ja die negativen hervorgehoben.
Tut man heute, glaube ich, noch, oder?
Ja, nein, das glaube ich nicht. Also man versucht schon, die Dinge positiver zu sehen.
Hm.
Was? Also, du schaust gerade so.
Nein, wenn ich so an unsere Elterngeneration denke, dann empfinde ich das jetzt nicht so.
Nein, ich rede auch nicht von unserer Elterngeneration,
nein, aber ich
sondern
meinte,
unsere
die,
Generation.
Ja, ja, das, unsere Generation, das stimmt.
Die sind
aber
anders.
Die unsere Elterngenerationen, da will ich aber auch nicht alle in einen Topf werfen, weil es trifft nicht auch auf alle zu.
Wir reden jetzt von unseren. Ja.
Aber ja, ich merke das dann schon auch, dass manche Dinge trotzdem weiter übertragen werden auf unsere Kinder oder so.
Ja, aber das können wir
oder
quasi,
Tiere.
Ja, man kann das aber durch uns quasi stoppen und das Positive hervorholen. Also ich glaube nicht, dass wir dazu tendieren, dass wir unseren Kindern jetzt Rollen zuweisen und sagen, wir denken schon drüber nach, wie sie im Alter sein werden vom Charakter. Ja, der eine wird vielleicht ein bisschen wilder sein, der andere wird auf Reisen gehen. Ja, da macht man sich schon ein bisschen so, wie sie jetzt sind, sein eigenes Bild davon, aber nicht im negativen Sinne. Ja, also ich versuche meinen Kindern jetzt nicht einen Stempel zu geben, so wie bei mir, ja, die anstrengende. Dass alle nach 30 Jahren noch immer am Weihnachtstisch sitzen und sagen, ja, die war die anstrengende. Egal
aber
wo,
ich
egal
frage
wo, das
mich
kann
ja trotzdem
auch sein, bei irgendeinem Business-Meeting, wo ich mir denke, bitte, das muss jetzt nicht wirklich sein. Ja,
das ist deine Mama.
Ja,
ja, die Genie.
Ja, also, aber nicht nur das, sondern dass nicht Neffen, die mich, wie gesagt, nicht in dieser Zeit gekannt haben, diese Rolle zuweisen, wo ich mir denke, von wo habt ihr das?
Ja, aber um zurückzukommen auf dieses Schulthema ein bisschen, man kriegt in der Schule, bekommt man, gibt man, wie auch immer, Rollen. Unterschiedliche. Jetzt vergehen Jahre, man entwickelt sich weiter, man verändert sich. Es gibt ein Klassentreffen, zack, bumm, du bist wieder in derselben Rolle drin. Warum?
Ich hatte jetzt jahrelang kein Klassentreffen, aber wie gesagt, ich hatte keine fixe Klasse. Du kennst mich, ich hatte 1000 Schulen. Ich könnte mich nicht an meine Mitschüler alle erinnern oder SchülerInnen. Ja, bei mir waren es eher die Lehrer, eher nicht die Schüler.
Ja, stimmt, du zählst eigentlich auch immer nur von den Lehrern. Ja, Lehrer XY, aber nie von irgendwelchen, ja, Schulkollege.
Nein, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, weil sie mir nicht prägsam waren. Die waren, weißt du, für mich war eine Klasse eine Klasse. Ich habe eine einzige Schulfreundin, eine einzige. Die kenne ich jetzt mittlerweile schon über 25 Jahren, glaube ich. Die habe ich mein Leben lang jetzt schon.
Also warst du Einzelgänger?
Ich habe einfach wahnsinnig oft Schule gewechselt, aber ich könnte jetzt nicht. Ich habe wirklich.
Na, bei dir war halt der Sport einfach.
Ja, der Sport war für mich prägsam. Mhm. Für mich war das meine Familie. Für mich hat nur das gezählt. Für mich war alles, was in der Schule passiert ist, ob es jetzt irgendein Wettbewerb war, das hat für mich kein Gewicht gehabt. Absolut nicht. Für mich hat alles ein Gewicht gehabt und Relevanz im Sport. Mhm. Der Eishockeyverein. Ja. Die Burschen, die Mädels, aber genau, also Burschen und Mädels, wo ich gespielt habe. Aber in der Schulzeit, ich hab nichts mit irgendjemandem gemein gehabt, also zusammen. Ja, weil, außer die eine Freundin, die einzige, die wir heute noch treffen. Sonst gibt es da niemanden. Deshalb nur die Lehrer, an die kann ich mich am besten erinnern. Ja, sehr traurig, aber ja, ist so.
Wie ist es für dich im Berufsleben?
In welchen?
In denen, die du jetzt das so auslebst.
Es gibt ja die Musik, es gibt den World Women's Day als Veranstalterin, es gibt aber auch das Social Media.
Aber ist eigentlich, wenn du die Sachen von dir so hernimmst jetzt, ja, hast du, ich nenne es jetzt, spielst du in jedem Bereich eine andere Rolle irgendwo, oder?
Definitiv. Ich glaube, es ist auch... ich glaube, irgendwo war es das ja auch. Irgendwo war ich ja auch anstrengend. Deshalb hast du diese Rolle bekommen.
Ja, aber hast du das auch, dieses Anstrengende, hast du das in deinem Berufsleben mitgenommen? Also
das weiß ich nicht. Da müsste man
anders. Sorry, da draußen.
Nein, ich glaube, dass dieses...
Würde mich jetzt schon interessieren, wie dich so andere wahrgenommen haben.
Ich glaube schon. Das kann ich jetzt auch schwer behaupten.
Also in der Musik warst du sicher jemand, du hast immer deine Meinung gesagt. Und ich glaube, das macht vielen auch Angst. Gerade in der Musikbranche, wenn du ein Interview hast, wollte ich keiner live haben. weil du halt einfach das sagst, was du denkst und wie es halt ist. Ja, du bist.
Aber rücksichtsvoll und mit Respekt.
Nein, das auf jeden Fall. Aber
ich fahr nicht mit der Tür ins Haus.
Was, wenn du live im Radio zu hören bist, ja, und du sagst halt dann ungerecht, spielt's halt mehr Männer als Frauen. Ein Radiosender will das jetzt nicht unbedingt präsentieren. Ja,
und deswegen
wurdest du halt dann nicht mehr eingeladen, oder?
Ja, oder übergangen, wo gesagt worden ist, nein, wir machen keine Live-Sendungen mehr und zack, bumm, am nächsten Tag war eine Live-Sendung und ich wäre dran gewesen. Aber mir wurde abgesagt, ja. Es kamen schon sehr schräge Situationen da, ja.
Ja, aber so verschaffst du dir, glaube ich, durchaus auch ein bisschen einen Respekt. Man hat Respekt, weil du halt einfach auch einmal deinen Mund aufmachst. Nicht wie viele anderen, die halt dann runterschlucken und sagen, nein, ich sag lieber nichts, weil... Das könnte mir schaden, dann...
Man muss abwiegen, weil wenn ich für was brenne und für was kämpfe, dann sage ich schon meine Meinung, absolut. Ja, wenn ich mir denke, okay, das ist aber eine Entscheidung, die muss jeder für sich treffen, dann denke ich mir, ich will dann niemanden beeinflussen mit manchen Sachen, die ich mir persönlich denke. Ja. Sondern da geht es mehr also in der Musik, was primär natürlich das Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau ist, ist ja nach wie vor, deshalb machen wir auch den World Women's Day. Da setze ich mich absolut dafür ein. Ja, ich sage auch Sätze, die vielleicht ab und zu rausgeschnitten werden, ja, oder ja, es kam des Öfteren vor, dass ich ja nicht mehr auf Live gegangen bin, weil vielleicht manche Angst gehabt hätten, ja, wurde nie bestätigt, das ist nur unsere Meinung, weil halt einfach 1:1 zusammengezählt worden ist und ich definitiv kein Mensch bin, der am Mund gefallen ist, ja, ich sage halt, und viele schätzen das wahnsinnig. Viele wollen unbedingt deswegen ein Interview mit mir, weil ich halt nicht am Mund gefallen bin. Ja. Aber andere fürchten sich halt vielleicht davor. Jetzt mit der Größe, die ich halt jetzt die letzten Jahre geschaffen habe, umso mehr. Ja.
Ich finde es so spannend, weil wenn man so, ich meine, vielleicht bei uns in Österreich ist das jetzt nicht so extrem ausgeprägt, das sind die Reporter allgemein jetzt vielleicht nicht so... Wie sagt man so, ach, mir fällt dieses Wort nicht ein, aufdringlich oder ungut, wie in manchen anderen Ländern, die dich halt dann wirklich versuchen auch bloßzustellen. Mhm. Wir kennen sie vielleicht auch in amerikanischen Sendungen, wo sie einfach beinhart sind und den anderen komplett bloßstellen.
Es gibt doch durchaus welche in Österreich.
Ja, der ein oder andere, das stimmt. Wir kennen
ein paar davon, Handvoll. Ja, aber
die kennt man, sagen wir so, die kennt man.
Wir wissen, wie aber die Interviews laufen. Ja.
Im Großen und Ganzen sind sie sehr respektvoll und bewahren quasi auch diese Privatsphäre und respektieren das. Ja. Aber ich sage jetzt nur, in Position von diesen Reportern ist es immer so, die dürfen das, aber der Gegenüber darf das nicht. Also das sagen, was er sich denkt.
Ja, weil vieles runtergeschluckt wird, das stimmt, ja. Ich hatte auch einmal eine sehr hitzige Diskussion mit einem vor ein paar Jahren, ich glaube das war 2021, 20, 5 Jahre muss das schon her gewesen sein. Und der hat mich auch in eine sehr ungute Situation gebracht. Es war keine Live-Aufzeichnung, aber er hat mich mit Fragen bombardiert, wo ich dann schon gemerkt habe, okay, der will mich in was reinbringen, wo ich nicht mehr raus kann. Ja? Und ich bin irgendwie total wütend drauf geworden und habe gesagt, das reicht jetzt. Ja? Es war sogar in einer Location in unserem Studio damals. Und der hat mich in eine Situation gebracht, wo ich einfach total grantig geworden bin und gesagt, so, Schluss jetzt. Ja? Was willst du jetzt von mir? Ja, also so widersprüchliche Sachen von mir wollen, ja, dass der dann mit seinem Kameramann ganz schnell seine Sachen zusammenpackt hat und sich lustig gemacht hat über mich, ja. Und ich wollte die Situation noch klären und sagen, du, das war irgendwie ein bisschen ungut, da ging es um einen neuen Song von mir und du hast mich in eine Situation reingebracht, die einfach ungut waren, die Fragen waren einfach unpassend, ja. Total zickig drauf reagiert, ja. Es hat sich dann, die Bogen haben sich dann eh wieder geglättet, ja, weil wir dann noch einmal darüber gesprochen haben, aber ich fand es halt so ungut, weil ich habe halt, der hat mich in eine Situation gebracht, was ich total wieder, ich kann dir nicht alles aufholen, ja, das wird zu lang dauern, aber ich habe mich einfach überrumpelt und gefühlt und habe einfach dann die Notbremse gezogen und gesagt, so, Schluss, aus, weil du bringst mich da in eine Situation, die ich meinen HörerInnen irgendwie erklären muss. Ja, und das wollte ich einfach nicht.
Ich glaube, man kann auch manche Dinge dann irgendwie falsch interpretieren. Ja.
Inwiefern?
Naja, das ist so wie, weiß nicht, in dem Kleid, das schmeichelt dir nicht so und dann interpretiert der andere, willst du damit sagen, ich schau dick aus? Und so spielt sich das dann irgendwie hoch ein bisschen, ja. Also rein vom Interpretieren, ja. Obwohl du es gar nicht gesagt hast, dass du dicker schaust, ja, interpretiert der andere so.
Ja, aber da ist Frage für Frage komisch gekommen, ja. Und da war einfach schon für mich so ein, was willst du denn jetzt von mir? Mhm. Willst du die Frage jetzt beantwortet haben? Willst du die andere Frage beantwortet haben? Ja, es widerspricht sich einfach extrem. Und da habe ich einfach dann gesagt, so aus, ja. Und mit manchen Reportern oder Interviewpartnern kann ich halt genauso wenig, ja, weil sie halt vielleicht meine Art und Weise nicht sehen wollen oder da die Wahrheit, sie glauben dann, eine Wahrheit bei mir rauszukitzeln, wo ich denke, ich bin der ehrlichste Mensch, ja, also ich sage im Grunde alles, was ich mir eigentlich denke, ja. Aber wie auch immer, ich kann mir persönlich jetzt in meinem Business, ja, bin ich jetzt noch keiner Rolle irgendwie zugewiesen worden, ja, vielleicht in der Musik damals, ja, die eine, die sie nicht schafft, so quasi. Aber jetzt, dass ich jetzt irgendeine Rolle hätte, die mir jetzt persönlich einfallen würde,
schafft dann ein Wechsel, also wenn man es jetzt zum Beispiel aufs Berufsleben irgendwie bezieht, meinst du, schafft da ein Wechsel im Job zum Beispiel oder in der Karriere, wurscht, Distanz von dieser Rolle, die man gehabt hat? Oder nimmt man die Rolle, glaubst du, dann mit? Weil ich mir denke, vielleicht hat man diese Rolle, ich weiß nicht, habe gerade Job als Lehrer und eigentlich ist Lehrer gar nicht das, was ich bin, was ich machen möchte und dann wechsle ich in den Gesundheitsbereich und für den brenne ich. Dann habe ich ja ganz eine andere Rolle als vielleicht als Lehrer.
Ja, das glaube ich schon, weil du hast andere Leute. Ja, wenn wir haben ja vor der Podcast-Folge noch gesprochen darüber, über das Thema und da gibt es halt gewisse Rollen, die man im Berufsleben hat, so wie du mir gesagt hast, da gibt es die eine, die sich immer um alles kümmert, das ist halt die Mama, ja, oder es gibt halt den Fürsorgerchen oder was weiß ich, also da werden auch Rollen zugewiesen und wenn du in eine neue Sparte reinkommst, ja, dann hast du neue Aufgaben und dann, es muss ja nicht immer sein, dass du eine Rolle zugewiesen bekommst. Ja? Es ist nur einfach...
Aber wie kann man das Positive aus dem rausholen? Weil oft wird das so, oder ist das so negativ behaftet? Rollen sind meistens negativ behaftet, oder?
Ja, weil sie etwas darstellen, was du vielleicht gar nicht bist, was vielleicht in einer Situation dargestellt worden ist und irgendjemand hatte diese Rolle halt zugewiesen und alle anderen haben damit übereingestimmt. Ja. Heißt aber nicht für dich, dass du das jetzt machen musst. Ja. Das heißt quasi, man muss halt natürlich, wenn man jetzt in einer Rolle drinnen ist, wo man nicht sein möchte, muss man das klar und offen kommunizieren. Das ist das Erste. Mhm. Ja. Weil wenn man das nicht ist, es geht auch nicht ums Beweisen, sondern einfach klarzustellen, Leute, bitte, ich will diese Rolle nicht haben. Ja, ich bin das nicht. Das ist vielleicht ein, zwei Mal vorkommen, dass, keine Ahnung, jetzt ich mich um irgendwen kümmert habe, aber ich will jetzt nicht ständig der Seelensprecher für alle sein.
Ich mein,
weißt du, was ich meine?
Ich denke mir auch, eine Rolle kann ja auch einen gewissen Leistungsdruck ausüben. Das heißt, wir können da leider nicht mitreden. Ja, aber wenn man zum Beispiel in der Schule Einser-Schüler war, hat man dann sicherlich auch irgendwie einen gewissen Druck, so, vielleicht. Weißt du, was ich meine? Dass du beste Schüler. Das heißt, wenn du der beste Schüler oder die beste Schülerin warst, bist, dann hast du einen gewissen Druck vielleicht auch, das immer zu erfüllen. Immer einen Einser mit heimzubringen. Und wenn du dann einmal einen Fünfer hast, dann ist das so, oh Gott, Katastrophe. Ja, der beste halt Schüler oder Schülerin hat einen Fetzen heimgebracht. Aber genauso im Job, ja, immer abliefern müssen, immer das Beste rausholen, ja. Ich meine,
ich glaube, die Leute meinen es dann gar nicht negativ, aber wenn sie dir sagen, hey, du bist die Beste darin, du bist der Einser-Schüler und das ist ein Klacks für dich, ja. Du machst dir dann selber den absoluten Druck, weil du willst diese Rolle, mit der hast du übereingestimmt anscheinend. Da geht's ja, du erzählst gerade eine Situation, wo du mit der Rolle eigentlich übereinstimmst, weil das ist ja was Positives, wenn irgendwer sagt, du bist die Beste darin, du wirst das schaffen und ich kenne diesen Leistungsdruck, ja. Dann fällt plötzlich diese Leistung ab, ja. Also ich kenne das, ich war in Schweden, ich habe gespielt und ich war die beste Spielerin in dieser Mannschaft, ja. Und die haben mir das gesagt und keine Woche später war ich plötzlich keine Assists mehr gemacht, keine Tore mehr gemacht, wirklich schlecht benannt und so, ja. Und habe diesen Leistungsdruck nicht mehr halten können. Psychisch, ja. Das ist ein psychischer Faktor, finde ich.
Aber ist es einfach leichter dann zu wissen, ich weiß nicht, bevor du jemandem sagst, hey, du schreibst fix einen Einser und das ist ja eh so leicht für dich, ja. Aber auch zu sagen, hey, auch wenn du die Prüfung nicht schaffst, meine Güte.
Ja, das ist, glaube ich,
einfach dieses Türchen offen halten. Es ist nicht schlimm, wenn du es einmal, wenn du nicht 100% ablieferst, ja.
Ich brauche immer ein Türchen.
Ich glaube, das braucht eh jeder.
Also ein absolutes Notfallstürchen brauche ich immer bei jedem Interview, bei jedem. Das macht sich eh jeder selber. Mhm. Aber ein Notreifen.
Was ist dein Notfalls?
Denn es ist unterschiedlich. Es ist situationsbedingt.
Weißt du, was mein Notfallsding immer war, weil ich immer diese panische Angst auch immer gehabt habe vor Menschen, war immer so, sind nur Menschen Lehrer? Ich habe immer so Angst vor Lehrern gehabt. Für mich waren das immer die Heiligen, ja, die alles wissen, die ganz genau wissen, wer ich bin, wie ich bin, die mich von vorne bis hinten bewertet haben, ja, oder beurteilt haben auch, ja. Da habe ich immer daran geglaubt, die wissen ganz genau, wer ich bin und wo ich gut drinnen bin und wo nicht. Und irgendwann habe ich mir schon auch gedacht, so, hey, das sind genauso nur Menschen wie ich. Also sie sind nicht viel besser oder viel schlechter als ich.
Ja, bei mir ist das nicht so, weil manchen fällt das dann total einfach, wenn du auf der Bühne stehst und sagst, okay, stell dir die Leute alle nackt vor. Nein, das hilft bei mir nicht. Bei mir muss immer so ein gewisses... Eine Notfalltür sein, dass ich abhauen kann. Mhm. Weißt du, dieses, du kennst mich, ich brauche, ich halte es in Räumen nicht aus, wo die Türe zu ist zum Beispiel.
Du meinst, wenn wir bei einer Veranstaltung sind, dass dann irgendwas daheim ist, ich muss nach Hause, weil der Hund ist daheim.
Nein, so meine ich das gar nicht. Ich meine das ein bisschen anders, dass du einfach weißt, okay, wie du dich aus dieser Situation rausrettest, wenn du nervös bist oder irgendwas. Aber was hat das mit Rollenbilder zu tun? Wir schwafeln schon wieder komplett
ab. Nein, weil ich gemeint habe eben, dass du, auch wenn du ein sehr guter Schüler bist zum Beispiel, dass du auch einen gewissen Druck hast oder im Job halt, wenn du immer dieses, die macht das schon, die kann das schon, die macht das mit links, ja, dass du einen gewissen Druck hast, also dieses, so wie man in manchen Firmen, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so ist, aber man kennt es halt von Amerika, glaube ich, der Mitarbeiter des Monats. Mhm. Ja. Also es ist so ein Leistungsdruck, ja. Und ich habe ja auch in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, unter anderem auch im Verkauf einmal. Und es war aber schon so, dass du halt im Verkauf in manchen auch das hast, wer macht mehr Provision? Zum Beispiel, ja. Da gab es keine Teamprovision, sondern einzeln. Das heißt, da kam dann auch dieser Druck, wer ist besser.
Ja, ich meine, ein gewisser Leistungsdruck ist ja auch in Ordnung, weil man die Leute ja auch irgendwo anspornen möchte, ja. Also sonst würde alles total langsam vorangehen.
Aber wenn du schon so diesen Stempel kriegst von, du machst eh keinen Umsatz, weißt du, was ich meine, ist das halt irgendwie auch das schwächste Mitglied irgendwie.
Ich habe es halt einmal geschafft, von einem Fünfer auf einen Einser zu kommen. Die Leute waren baff. Die schauen dich dann an und starren dich an und denken, was hat sich verändert bei dir? Ja? Mhm. Und plötzlich verwandelt sich das Bild. Also es ist genauso wie jetzt. Ich war jahrelang natürlich hatte ich meinen Erfolg mit der Musik und das Ganze und habe nach wie vor meine Erfolge, ja, keine Frage. Aber es gab eine Zeit, wo es mir richtig dreckig ging und wo ich keine Erfolge gehabt habe, ja, wo kein Respekt da war, wo ich die Rolle bekommen habe, ja, als die sie nicht geschafft hat, ja. Und jetzt plötzlich, ja, plötzlich wollen alle mit mir was zu tun haben. Weißt du, was ich meine?
Es gibt Rollenbilder,
die... Nein, du kannst das verändern. Ja. Du kannst das verändern und ich habe es einfach in vielen Situationen einfach miterlebt, ja, wie plötzlich die Menschen ihr Bild von dir oder diese Rolle, die sie dir zugewiesen haben, verändern können, indem du deinen Weg weitermachst.
Aber ich glaube, da ist es halt einfach auch wichtig, etwas zu tun, was dir Spaß macht, was du bist. Also das ist nur das, was ich beobachtet habe, ja, von deinen unterschiedlichen Sachen, die du so machst oder gemacht hast. Das, was du jetzt tust, also im Sinne von der Social Media, ja, Digital Creator, das ist das, wo du aufgehst, wo du ablieferst, wo du keine Zweifel hast. Und das spüren die Leute. Du hast keine Zweifel, weil du weißt, du bist gut drinnen. Und ich glaube, diese eine gewisse Selbstsicherheit zu wissen, dass man gut in etwas ist, ist auch nicht schlecht. Man soll es vielleicht nicht zu übertreiben, finde ich, I'm the best. Ja. Weil man kann sich, glaube ich, immer verbessern. Ja. Aber ich glaube, eine gewisse Sicherheit zu sagen, ja, das ist das, was ich gerne mache und ich bin gut drinnen. Mhm. Es muss nicht jedem gefallen, keine Frage, aber ich mache meinen Job gut. Mhm. Deswegen funktioniert's.
Ich glaube, das funktioniert dann auch ab einer gewissen Zeit und ab einem gewissen Alter. Du machst ja extrem viel Druck. Also ich habe mir in meinen 20ern extrem viel Druck gemacht und habe viele Rollen, die mir zugewiesen worden sind, auch übereingestimmt. Mhm. Ich würde sagen, das Fazit von dem Ganzen ist einfach, du musst es selber eine Rolle zuweisen. Ja? Und auch wenn andere dir quasi, das ist wie Beleidigungen oder Mobbing, ich weiß es nicht, ja, aber wenn dir andere eine Rolle zuweisen, die mit deiner jetzt nicht übereinstimmt, ja, heißt ja nicht, dass du jetzt damit übereinstimmen musst. Du hast dann die Möglichkeit, das zu verändern und das auch zu zeigen, dass zu verändern ist.
Ich glaube auch, ich meine, erinnere dich daran noch, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Mhm. Es war uns so egal, was andere gesagt haben, weil wir waren uns sicher.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was du auch schön auf diese Rollen beziehen kannst. Wenn du etwas machst, was dir Spaß macht,
was du gern machst,
auch von der Persönlichkeit derjenige, der du bist, ja, dann ist dir wurscht, was andere sagen, weil du weißt, wer du bist, wo du hingehörst, was du gerne machst. Mhm. Und da ist es völlig wurscht, ob der eine sagt, dass du ja, oder du bist, weil es da wurscht ist, weil du weißt, es funktioniert und es macht mir Spaß und ich bin quasi eins mit dem.
Also was wir aus der Folge quasi rausziehen können ist, man muss nicht mit den Rollbildern, die dir vielleicht irgendwann einmal zugewiesen worden sind, übereinstimmen. Man kann sie, der andere, du kannst dem seine Meinung jetzt nicht verändern. Ja, das ist sein Problem, im Groben gesagt. Ja.
Du kannst es auch nicht jedem recht machen.
Du kannst es nicht jedem recht machen, so ist es. Einfach sein Ding weitermachen und es geht auch nicht um Beweisen, sondern einfach dein Ding weitermachen. Das wird sich dann verändern. Also so wie ich, ja, ich werde mein Leben lang wahrscheinlich damit zu tun haben, dass ich das anstrengende Kind war und ich kann jetzt wütend drauf sein, ja, weil ich es halt jetzt nicht mehr bin. Aber es ist halt etwas, was mir irgendwann mal zugewiesen worden ist und mich darf es nicht mehr treffen, sondern man muss drüber lachen können. Man muss drüber lachen können, dass es dich einfach im Leben nicht mehr beeinflusst. Weil du kannst es, so wie du sagst, nicht allen recht machen.
Aufklärung ist manchmal auch so ein bisschen ein Thema, so wie wir jetzt vorhin gerade gesagt haben. Ich sehe es halt nicht als anstrengend, sondern ich sehe es halt, dass du jemand warst, der einfach auch seinen Weg gegangen ist. Und manche hacken genau darauf herum, weil sie es nicht haben oder nicht gemacht haben. Das ist ja oft der Punkt. Ja?
Das finde ich auch total bewundernswert, weil jedes Mal, wenn das aufkommt, sagst du das.
Ja, weil ich nicht. Mich,
ja? Du kannst es genauso einstimmen. Nein, und das finde ich super. Ja, aber das ist, wie ich gesagt habe, mit Kommunikation auf jeden Fall versuchen. Ja, aber es hat halt bei mir bis dato ist das nicht hängen geblieben. Ja. Mhm. Es ist nicht, das heißt jetzt nicht, die Genie ist jetzt anstrengend, sondern sie war anstrengend. Ja. Und das.
Jetzt leben sie nicht mehr mit dir, jetzt lebe ich mit dir.
Ja, genau, deshalb kannst du was anderes sagen. Aber das ist mein Fazit. Was willst du jetzt noch unseren ZuhörerInnen mitgeben? Weil wir sind schon jetzt.
Über der Zeit über fast der Zeit, schon. Ja. Nein, ich habe eigentlich, meine Worte waren eh schon die Schlussworte. Einfach sich selbst treu bleiben und ich glaube einfach, wenn man den richtigen Weg geht und sich nicht beeinflussen lässt und auch nicht das Ganze hinterfragt, ja, im Sinne von, bin ich so gut genug? Ja, passt das so? Sobald du diese Fragen im Kopf hast, ist es der falsche Weg.
Das stimmt.
Das glaube ich einfach.
Also ich hoffe, ihr konntet jetzt ein wenig was mitnehmen, was wir wieder in unserem Wirrwarr aus eigenen Erfahrungen geplaudert haben. Und vielleicht wird jetzt einigen bewusst, dass sie auch einer Rolle zugewiesen worden sind und das eigentlich gar nicht wollen und können jetzt bewusster das quasi handhaben oder damit umgehen im Leben. Also vielen lieben Dank fürs Zuhören heute und wir hören uns nächstes Mal wieder. Alles Liebe!